Gottesdienst vom 22.04.2018. Diesmal mit unserem Pfarrer Uli Schieneis.
Bevor wir anfangen mit dem Gottesdienst, werden Sie sich vielleicht gewundert haben, dass gar keine Vitamen da sind. Aber wir durften heute ganz überraschend hier rein und darum haben wir keine Lieder angeschlagen. Schlagen Sie bitte jetzt erstmal auf. Das Lied 603, das singen wir zu Anfang. Und dann singen wir heute auch unser Glaubensbekenntnis. Und das finden Sie bei 704. Also erstmal 603, das ist das Lied zum Eingang. Ich sitze oder stehe. Und dann singen wir das Glaubensbekenntnis 703. Danke, 704, gut aufgepasst. Eine kleine Familie ist im Urlaub unterwegs, mit einer kleinen vierjährigen Tochter dabei. Und wie sie so unterwegs sind in der Stadt, da kommen sie an eine große Kirche. Ein riesiges Gebäude für das kleine Mädchen und sie sagt, Mama, was ist das denn für ein großes Gebäude? Was für ein großes Haus? Die Mutter schaut die Kirche an und sagt, weißt du, Erna, da wohnt Gott. Gott, wohn doch im Himmel, hast du immer gesagt. Die Mutter ist überrascht und überlegt und sagt dann, ja weißt du, Gott wohnt überall. Der wohnt auch hier unten. Die Kleine ist nicht damit einverstanden, was die Mutter sagt. Das hat sie noch nie gehört vorher. Mit einem Mal fängt ihr Gesicht an zu strahlen und zu leuchten und sie sagt, Mama, ich hab's. Gott wohnt im Himmel und hier unten hat er sein Geschäft. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die heutige Lesung aus dem Evangelium, die kam mir so schwer vor, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Dann habe ich mir gedacht, ja, Jesus, der Weinstock, ich die Rebe, wo bin ich denn als Rebe? Was habe ich denn schon vollbracht in meinem Leben, dass Gott wohlgefallen hat an mir? Aber ich glaube, das ist anders gemeint. Ich muss keine Leistung bringen, dass ich Gott gefalle. Wenn Jesus sagt, bleibt an mir und ihr bringt viel Frucht, dann bedeutet das doch nur, dass ich still werden darf vor ihm, sein Wort lesen darf, hören darf auf seine Stimme. Und da ist mir aufgefallen, dass ich manchmal gewaltige Ohrenstäbchen brauche, um Gottes Reden zu hören. Ich bin immer schnell dabei zu reden und ja, meine Anliegen ihm vorzubringen. und ganz langsam zum Hören. Manchmal hat er gar keine Zeit, mit mir zu reden, weil ich dann schon wieder weg bin und nicht hören will. Und heute dürfen wir einfach zur Ruhe kommen hier, dürfen auf Gottes Reden hören und dürfen das mit nach Hause nehmen, was er uns sagen möchte. Wir müssen nicht laut sein, wir dürfen leise sein. Und wir dürfen wissen, dass er zu jedem Einzelnen sagt, du bist geliebt, genau so, wie du bist. Und du wirst Frucht bringen und ich werde dir dabei helfen. Und ich finde es großartig, dass wir keine Leistungsmenschen sein müssen, die Gott lieb hat, sondern ganz einfache, normale Menschen. Alt, jung, groß, klein. Lassen Sie uns singen das erste Lied. Ich sitze oder stehe. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, es tut so gut, bei dir zu Hause zu sein. Bei dir dürfen wir einfach sein, wie wir sind. Wir dürfen unverkrampft vor dir stehen. Du kennst uns, so wie wir sind. Und du verwirfst uns nicht. Alles, was uns jetzt bewegt, was wir noch mitgebracht haben aus dieser vergangenen Woche, das möchten wir bei dir ablegen. Alles, was uns belastet, alles, was uns hindert, dass du uns begegnen kannst. Befreie uns und schenke uns geöffnete Ohren und ein offenes Herz, dass wir deine Stimme hören können. Dass wir verstehen dürfen, was du möchtest und dass wir etwas mitnehmen dürfen in unseren Alltag. Das bitten wir dich durch Jesus Christus, deinen lieben Sohn, unseren Herrn. Amen. Die Evangeliumslesung, wie ich schon anklingen habe lassen, steht im Johannesevangelium Kapitel 15 ab Vers 1. Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht hervorbringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Danach, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit Gottes, meines Vaters, offenbart. Soweit das Wort Gottes. Und ich glaube, wenn wir in Jesus Christus bleiben, dann werden wir auch wissen, worum wir bitten, dass es uns erfüllen kann. Dann werden wir nicht unmögliche Worte von uns geben, sondern wir werden beten, so wie Gott es möchte, dass wir beten. Und das tun wir jetzt, indem wir unser Glaubensbekenntnis miteinander singen.
Thank you. Gottes und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wir nehmen also von unserem Planeten viel mehr, als eigentlich vorhanden ist. Immer mehr nehmen wir und immer schneller. Wir verbrauchen zu viele Rohstoffe, verschmutzen zu viel Wasser, fangen zu viele Fische, essen zu viel Fleisch, schlagen zu viel Holz, produzieren viel zu viel Kohlendioxid. Wir erschöpfen die Reserven dieser Erde. Und das viel zu schnell. Der Tag, an dem die natürlichen Ressourcen für das ganze Jahr aufgebraucht sind, das ist der Welterschöpfungstag. Dieser liegt jedes Jahr früher. 21.12. war 1971. 1971, könnt ihr euch erinnern? 71. Alle können sich erinnern, bis auf ihr. 21.12. Da hat es also gerade so gereicht fürs ganze Jahr. 2017 ist der Welterschöpfungstag am 7. August gewesen und dieses Jahr ist der Welterschöpfungstag am 2. August. Unsere gierige, gnadenlose Ausbeutung der Ressourcen. Die werden auch sichtbar im Klimawandel. So hatte ich gestern zum Beispiel einen schönen Sommerabend am Lagerfeuer im April. Artensterben, dramatischen Insektenrückgang um 80% in Naturschutzgebieten, Kollaps der Fischbestände in den Weltmeeren, Völkerbewegungen aus wirtschaftlicher Not, Krieg. Unsere Gier, unsere Ausbeutung wird also sichtbar. Das ist das Problem, die Erschöpfung. Und dann ist immer die Frage, was kann man denn tun? Weil Probleme benennen ist so eines, aber was können wir tun? Nehmen Sie sich einen Bereich in Ihrem Leben, wo Sie selbstverständlich auf Ressourcen zurückgreifen und leben Sie dort anders. Vielleicht mehr Selbstanbau von Gemüse, weniger Fleisch in der Woche, vielleicht mehr Radfahren und mit Sicherheit weniger Handywechsel. Das sind Dinge, die wir tun können. Da gibt es noch viel mehr, weiß ich. Aber der Welterschöpfungstag ist jetzt nicht mein Thema, sondern das Thema Erschöpfung. Nur zu sehen, dass diese Gier und diese Art und Weise, wie wir leben, nicht nur Mitarbeiter auszehrt, nicht nur das Mitarbeiten in einer Gemeinde mühsam macht, sondern die ganze Welt ergriffen hat und zur Erschöpfung führt, das ist schon dramatisch. Erschöpfung kann man auch persönlich erleben durch Diabetes oder durch Medikamente, wie zum Beispiel Blutdrucksenker, können Erschöpfung auslösen. Innere Prozesse, Trauer oder Verarbeitung von Trauma kann auch zu Erschöpfung führen. Überbelastung in der Arbeit und in der Familie, das kann auch zu Erschöpfung führen. Erschöpfung, das ist etwas, was unsere Zeit prägt, unsere Mitmenschen prägt. Müde, mürrische, unkreative Menschen werden immer mehr. Und die Bereitschaft, sich zu engagieren, sinkt. Ein kleines Beispiel von den 50 Personen, die wir angefragt haben, um diese lebendige Gemeinde zu leiten, sind erstaunlich viele Absagen aufgrund von Erschöpfung. Und da erkenne ich persönlich schon einen Widerspruch. Eine lebendige Gemeinde und viele Mitarbeiter sind erschöpft. Da stimmt irgendwas nicht. Und da müssen wir als Gemeindeleitung drüber nachdenken, was ist zu tun. Wenn Sie persönlich betroffen sind an körperlicher Erschöpfung, dann kümmern Sie sich um die richtigen Nahrungsmittelergänzungen. Auch in der Bioware ist nicht mehr so viel Nährstoffreiches drin. Das hängt mit unserem CO2-Gehalt in der Atmosphäre zusammen. Die Pflanzen wachsen schneller, werden größer und lagern weniger Mineralien und Nährstoffe in sich ab. Dann haben wir tolle Rüben, riesige Zucchinis und ja, wir können ganz viel davon futtern, mehr als wir vertragen und haben doch nicht ausreichend Nahrungsmittel zu uns genommen. Was tun, wenn sie erschöpft sind? Der Philosoph Immanuel Kant hat einmal gesagt, in schweren Zeiten, da hilft Schlaf, Humor und Hoffnung. Das Letztere, nämlich Hoffnung, ist etwas, was auch ein äußerlich ausgelaugter Apostel namens Paulus uns dringend aufs Herz legt. Er schreibt im 2. Korintherbrief: Darum werde ich nicht müde. Die Lebenskräfte, die ich von Natur aus habe, werden aufgerieben. Aber das Leben, das Gott mir schenkt, erneuert sich jeden Tag. Die Leiden, die ich jetzt ertragen muss, wiegen nicht schwer und gehen vorüber. Sie werden mir eine Herrlichkeit bringen, die alle Vorstellungen übersteigt und kein Ende hat. Nein, ich baue nicht auf das Sichtbare, sondern auf das, was jetzt noch niemand sehen kann. Nein, ich schaue nicht auf das Sichtbare. Denn was wir jetzt sehen, besteht nur eine gewisse Zeit. Das Unsichtbare aber bleibt ewig bestehen. Erstaunlich, denke ich mir als erstes. Paulus kann also sagen, oh, ich werde nicht müde. Kenne ich von mir anders, aber Paulus ruft es mir entgegen. Ich werde nicht müde. Sein Rezept ist aber keine Selbsthilfegruppe für Erschöpfte. Ist auch kein Meditationskurs mit dem einladenden Titel Aus der Ruhe kommt die Kraft. Er empfiehlt uns auch kein besseres Zeitmanagement oder ruft uns dazu auf, anders zu essen. Er ruft uns auch nicht dazu auf, die Signale, die unser erschöpfter Körper uns zuruft, besser wahrzunehmen. Nein, er deutet wo ganz anders hin. Ganz woanders hin. Er weist uns auf das Unsichtbare. Dort sollen wir hinschauen. Wenn man es verkürzt, sagt Paulus, ich werde nicht müde, denn ich schaue auf das Unsichtbare. Schauen auf das Unsichtbare ist eigentlich in sich schon nicht ganz stimmig und widersprüchlich. Geht schon aus rein optischen Gründen nicht, oder? Ich schaue auf Unsichtbares, macht überhaupt keinen Sinn. Und auch unser Bewusstsein will das gar nicht. Wenn es etwas zu sehen gibt, dann richten sich unsere Augen darauf. Alles andere blenden wir aus. Wir haben sozusagen einen eingebauten Autofokus, der uns heranzoomt, das, was sich bewegt, das, was unsere Aufmerksamkeit weckt. Vielleicht saßen Sie gestern Abend, Sommernachtstraum im April, auch im Garten und haben vielleicht ein Lagerfeuer gehabt. Bei mir ist es jedenfalls spät geworden. Das Lagerfeuer hat mich gewärmt und irgendwann hat sich mein Blick von den tänzelnden Flammen gelöst und ich habe nach oben geschaut. Nachdem sich das Tiefblau langsam in Nachtblau verschoben hat, kamen die Sterne zum Vorschein. Und dann tauchte dieser Satz von Paulus auf: Ich schaue auf das Unsichtbare. Die Worte gingen mir nach und dann habe ich entdeckt, dass man das tatsächlich üben kann. Normalerweise schaue ich auf die Sterne und freue mich über den Glanz dort oben und das Blinken. Dann rätsel ich, welches Sternbild da zu sehen ist. Ich suche also den Himmel nach den Bekannten ab. Ich schaue auf das Unsichtbare. Ich suche den Himmel nach Bekannten ab. Wenn Sie das, jetzt mache ich einen kurzen Einschub, übertragen auf das, was wir als Christen tun. Wir richten uns aus auf das Unsichtbare. Wir schauen in den diffusen Himmel, in den nicht ganz geklärten Horizont der Ewigkeit Gottes und suchen nach Bekannten. Was suchen wir, wenn wir etwas Bekanntes im Himmel suchen als Christen? Als Christen suchen wir nach Jesus Christus. Wer ist uns bekannt? Vom Hörensagen, vom Leben, aus der Schrift, aus dem Gebet, aus Begegnungen. Wir suchen den Bekannten, Jesus Christus, in dem großen, weiten Horizont der Ewigkeit Gottes im Himmel. Paulus sagt, ich schaue auf das Unsichtbare. Für mich hat das gestern Abend bedeutet, ich schaue eben nicht auf die Sterne, sondern in die dunklen Untiefen des Universums. Ich habe mich dieser eigenartigen Sichtweise eine Zeit lang zugewandt. Die Augen, habe ich aber gemerkt, wanderten immer wieder zu den blinkenden Glanzpunkten dort oben. Das Unsichtbare, Dunkle ist auch irgendwie ungewiss und vielleicht auch fürchterlich. Jedenfalls gar nicht so trostreich, so ins Leere hineinzuschauen. Deswegen suchen wir, wenn wir in den Himmel schauen, nicht nur das Unsichtbare und die große Leere. Wir suchen nach dem Bekannten Jesus Christus. Bei uns als Menschen kommt hinzu, unsere Aufmerksamkeit konzentriert sich auf ganz natürliche Weise auf die Probleme unseres Lebens. Auch da ist so ein Autofokus. Dorthin zoomen wir unsere Aufmerksamkeit. Braucht ja auch Aufmerksamkeit, Krisen zu bewältigen, Probleme zu bearbeiten, Konflikte zu lösen. Das braucht ja auch Aufmerksamkeit. Paulus hatte übrigens eine Menge von Krisen und Problemen und Konflikten. Er war wohl chronisch krank, wurde regelmäßig ins Gefängnis geworfen, gefoltert, hatte mehrfach Schiffbruch bei seinen unermüdlichen Reisen erlitten, wurde von Leuten verspottet und hatte Probleme mit anderen Aposteln wie Petrus und Jakobus, deren Anhänger ihm wohl nachreisten und immer dort, wo er gewesen war, die Dinge noch einmal versuchten, auf ihre Sichtweise hinzutrimmen. Also Paulus kannte Probleme. Und er kannte sicherlich auch den inneren Autofokus. Man hätte sich auf so vieles konzentrieren können innerlich. Was ist mit der Gemeinde in Ephesus? Was ist mit den Leuten in Korinth? Was ist mit der Sammlung, die gerade stattfindet? Werden die Boten Jerusalem jemals erreichen? Was ist mit denen, die hinter mir hinterher missionieren und aus der Gnade wieder Gesetz machen? Paulus hätte viel Grund gehabt, sich auf Probleme zu konzentrieren. Aber vielleicht sagst du, naja, ich bin ja nicht Paulus, bin kein Apostel, ich habe ganz andere. Und dann möchte ich dir sagen, aber deine Probleme sind doch ähnlich auch. Dein Arbeitsplatz ist schwierig, Paulus Arbeitsplatz war schwierig. Der Körper zwickt, auch der Körper von Paulus hat gezwickt. Und vielleicht sagst du, und was den Glauben betrifft, ist bei mir auch manches im Argen. Das sind meine persönlichen Probleme. Und dann schauen wir wieder zu Paulus und hören ihn sagen, ich werde nicht müde, denn ich schaue auf das Unsichtbare. Ich richte mich auf das Unsichtbare aus. Ich konzentriere mein Leben vollkommen auf das, was Gott mir anbietet. Er gibt mir festen Halt und kraftvolle Hoffnung. Mehr noch, er sagt uns, dass in seinem Leben dadurch etwas ganz Verrücktes passiert, ein innerer, unzerstörbarer Mensch taucht auf. Paulus rechnet also mit jedem Atemzug, dass etwas aus der Welt Gottes zu ihm fließt. Er atmet ein und merkt, es entsteht ein innerer, unzerstörbarer Mensch durch die Gegenwart Gottes. Er rechnet mit einer Wirklichkeit hinter dieser Wirklichkeit. Die Bänke, auf denen sie sitzen, die sind wirklich. Die Kirche, in der wir sitzen, sie ist wirklich. Die Gegenwart Gottes ist auch wirklich. Wunderbar, kann ich einatmen, aufnehmen, damit rechnen, dass Gott wirklich ist. Genauso wie die Bank, wie die Musik hier. Paulus rechnet mit einer Realität hinter dem Sichtbaren, oder vielleicht besser gesagt, in allem, was sichtbar ist und was da ist, rechnet Paulus mit einer besonderen Gegenwart Gottes. Und dieser besonderen Gegenwart Gottes in all den Dingen, dieser besonderen Gegenwart Gottes widmet er sein Leben. Das Äußere bröckelt und das innere Leben wächst, weil er davon sich nährt. Von außen kommt Druck und er atmet ein, innere Aufrichtung durch die Gegenwart Gottes. Von außen kommt Kritik und er atmet ein den Zuspruch Gottes durch seine liebevolle Gnade. Von außen kommt Streit und er atmet ein den Frieden und kann sich darin baden. Und in solchen Dingen, in so einem Zustand, verflüchtigt sich Erschöpfung. Das ist Paulus, könntet ihr jetzt sagen, aber Jesus Christus hat es ja vielleicht anders gehandhabt. Hören wir dahin. Jesus Christus spricht: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Oder: Das Reich Gottes ist wie ein Schatz im Acker. Und jetzt, denke ich, lohnt es sich ganz gut hinzuhören auf Jesus, auf dieses ganz kurze Gleichnis. Wer gut hinhört, staunt. Mit dem Himmelreich, sagt Jesus, ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Ja, der eine sieht nur den Acker, der andere findet den Schatz darin, verborgen der oberflächlichen Sichtweise. Der eine sieht nur die Bänke und die Kirche, und der andere findet darin Gottes Gegenwart und atmet sie ein. Wer mutig genug ist, mit den Augen zu sehen und hinzuschauen auf die unsichtbare, doch kraftvolle Wirklichkeit Gottes, der wird mit Sicherheit entsprechend verrückt handeln können, denn er wird reich belohnt werden. Der Mann entdeckte den Schatz, erzählt Jesus, grub ihn aber wieder ein, verkaufte alles, was er besaß, und kaufte dann den Acker. Verrückt, wie er sich verhalten hat. Für Außenstehende ist das vielleicht ganz gaga, was wir hier machen. Gegenwart Gottes einatmen. Gottes Wirklichkeit wahrnehmen. Wegschauen von unseren Problemen hin zu dem, was Gott uns geschenkt hat. Wer einmal lesen will, was er uns alles schenkt, lese die ersten Kapitel vom Epheserbrief. Was für geistliche Schätze da im Himmel warten. Und schaue einmal dorthin. Für Außenstehende ist es nachvollziehbar, vollkommen gaga. Wer aber diesen Schatz haben will, der kann losziehen, alles verkaufen, sein Leben ändern, verrückte Dinge tun und etwas finden, was das Leben umkrempelt. Und einen Schatz zu finden, da steckt ja auch Fülle und Reichtum und Kraft und Versorgung dahinter. So, und wenn ihr euch darin übt, in dieser Sichtweise, ins Unsichtbare schauen, dann bin ich voller Zuversicht, voller Hoffnung und werde auch nicht müde, für diese Gemeinde weiterzuarbeiten. Ich werde dann voller Hoffnung sein, dass wir Leute finden, die diese lebendige Gemeinde gerne leiten, weil sie einen unsichtbaren Schatz im Himmel kennen und gefunden haben. Und wenn ihr diesen Schatz gefunden habt, die Gegenwart Gottes, einatmen gelernt habt, dann werdet ihr auf besondere Weise leuchten und etwas von der Wirklichkeit Gottes in eurem Leben wird für andere sichtbar. Und das ist ein großes Geschenk für die Menschen um uns herum. Amen. Danke, ich kriege angesagt, wir singen jetzt ein Lied. 390. Und da können Sie den Faden gleich drin lassen. Später singen wir dann das Lied 395.
Nach jedem Gottesdienst auch heute einige Abkündigungen. Hinten am Ausgang finden Sie aufgelistet auf einem Zettel, was ich jetzt in Kürze sagen werde. Da können Sie es zu Hause nochmal nachverfolgen. Die Einlagen der letzten Woche waren insgesamt 433,70 €. Der Herr segne die Geber und die richtige Verwendung der Gaben. Die heutige Kollekte ist für die evangelische Jugendarbeit in Bayern bestimmt. Und die Missionsgaben im April sind für unsere lieben Wichis in Uganda. Dann darf ich Sie einladen zu folgenden Gottesdiensten. Am Donnerstag ist um 16 Uhr im Pflegeheim in Buxheim Gottesdienst mit Walter Wilkeshauser. Und am Freitag ist hier um 20 Uhr, wahrscheinlich unten im Gemeindehaus, GBS-Gottesdienst, auch dazu ganz herzliche Einladung. Und am kommenden Sonntag um 10.30 Uhr ist Gottesdienst in Buxheim, da wird Herr Prediger Schwarzer da sein. Dann noch ein Hinweis, es war ja unsere Gemeindeversammlung, vielleicht konnte der ein oder andere nicht anwesend sein. Unten im Gemeindehaus stehen noch die vorbereiteten Tafeln, da kann man runtergehen und sich noch einmal in Ruhe informieren und schauen, was unsere Gemeindeleitung alles auf die Wege gebracht hat, sage ich jetzt mal so. Und das ist sehr, sehr viel und da können wir ganz dankbar sein und auch stolz auf die vielen Arbeiten, die da geschehen sind. Ich bin es jedenfalls. Ja, Helga, habe ich noch was vergessen? GBS habe ich gesagt, da liegen auch hinten. Ist es verstanden worden? Die Jugend plant ein Hüttenwochenende und dazu geht auch herzliche Einladung. Da muss man sich allerdings anmelden dazu. Liegen hinten auch Zettel, kann man sich informieren und dann, glaube ich, bei der Frau Truppatsch melden. Okay. Andi?
Liebe Gemeinde, jetzt haben wir vorhin schon einiges gehört, auch vom Uli. Ich möchte noch mal kurz auf die Kirchenvorstandswahl eingehen. Es ist formell passiert Folgendes, wenn wir nicht genug Kandidaten haben. Das heißt, wir dürfen 5 Kirchenvorsteher wählen, einer wird berufen. Nur, dass das mal wir alle wissen. Das heißt, zu einer vollständigen Wahl brauchen wir 8 Kandidaten. Zwischen 6 und 7 Kandidaten kann man die Wahl durchführen. Aber diese Wahl kann innerhalb einer Woche nach der Wahl angefochten werden und für nichtig erklärt werden. Also wenn irgendjemand unter uns sagt, okay, das war nichts, dann ist die Wahl ungültig. Ab 5 und weniger bleibt der Kirchenvorstand so, wie er ist. Es gibt keine Wahl. Man hat ein Jahr Zeit, diese Wahl nachzuholen. Wenn dieses nicht gelingt, ist die Evangelische Kirche Bayern berechtigt, die Gemeinde aufzulösen. Also das sind schon, man sieht, es ist geregelt, aber das ist einfach auch ein Fakt, den wir einfach mal in dieser Phase jetzt nochmal, wir wollen jetzt niemand Angst machen, wir sind uns eigentlich sicher und froh genug, dass wir das hinbekommen, dass wir in unserer Gemeinde Menschen finden, die hier einfach das sehen für sich, Gemeinde zu leiten. Also das war der formelle Teil, jetzt möchte ich nochmal auf das eingehen. Ehrenamt, was ist denn Ehrenamt? Wir kennen das aus dem Schützenverein, aus dem Jagdverein, aus unserer Kirchengemeinde, im Sportverein. Gibt es viele Dinge, Asyl, Arbeit und so weiter. Ehrenamt haben wir in der Gemeinde genug. Mesner, Musiker, Seniorenarbeit, Kirchenvorstand, Punkt. So, ja, das ist ganz normal, das kostet Zeit. Das kostet Aufwand. Uli hat vorhin von Erschöpfung, Schlaf, Humor und Hoffnung gesprochen. Was erwarten wir alle von einem Ehrenamt? Perfektionismus? Muss der, der das Ehrenamt ausführt, oder auch der Pfarrer oder die Pfarrsfamilie, muss die dem entsprechen, was wir uns vorstellen? Müssen wir Ehrenamtler alles perfekt machen? Ich denke nicht. Wir sind Menschen in dieser Welt, die unter Gottes Schirm leben. Wir sind fehlerbehaftet, wir brauchen Gnade. Jeder von uns, das wissen wir. Damit sage ich, Ehrenamt muss nicht perfekt sein. Ich kann mich einbringen, so wie mich Gott geschaffen hat. Ich möchte, suche mal meinen Faden nochmal. Ich möchte dafür werben, dass wir nicht beurteilen, was die anderen machen. Hat der Uli neulich auch mal zu mir gesagt, sondern beobachten, was die anderen tun und vielleicht für mich Positives ableiten, nicht das Negative. Manchmal, wenn man rausgeht zur Kirche, dann werden einem Dinge gesagt, darf man gar nicht sagen, aber dann kann man oder hört man Gerüchte, man kann aber dann auch mal erklären, schau doch mit einem anderen Blick drauf. Prüfe alles, steht in der Bibel, und behalte das Gute. Das ist für mich Ehrenamt, dass die anderen auch schauen und sagen, prüfe alles und behalte das Gute. So, was trägt mich in all diesem Ehrenamt? Für mich war es die letzten Jahre nicht einfach. Ich möchte jetzt nicht, ich habe meinen Vater verloren, wir haben eine große Familie, ich hatte finanziell sehr, sehr große Schwierigkeiten aufgrund einer Erbgeschichte und. Wir hatten diese Kirchenrenovierung, also es war eine schwierige Zeit und ein Ehrenamt in dieser Gemeinde. Gestern und heute habe ich eine Messe, weil ich noch Ofen verkaufen möchte. Also von dem her ist es nicht so einfach. Aber was ich gemerkt habe in den letzten 6 Jahren oder 8 oder 10 Jahren, wenn ich mich auf Gott verlasse in meiner Schwäche, dann werde ich getragen. Dann ist das Leben nicht immer einfach, das wisst ihr alle, aber ich werde getragen. Gott ist in den Schwachen mächtig. Das ist das Gottvertrauen, das wir haben können. Der Heilige Geist wird uns durchführen, jeden Tag, auch, ich denke an den Uli, wenn die Schmerzen da sind, auch wenn uns was plagt, auch wenn wir Sorgen haben. Und das wünsche ich mir als Glaubensgemeinschaft, als Kirchengemeinde, dass wir zwar mit unserem Verstand verstehen, oh, ich habe aber Haufen Arbeit und ist da viel Misch dabei, aber wenn ich nur so denke, dann gebe ich Gott keinen Raum oder wenig Raum. Und das wünsche ich mir für die Kirchengemeinde, dass wir uns mehr und mehr auf Gott verlassen, weil dann werden wir getragen. Es wird nicht einfach. Nicht alle Probleme sind weg, wir sind nicht deshalb gesund, das wissen wir alle. Aber wir können dann aus dem Glauben heraus uns berufen lassen von Gott für irgendeinen Dienst in dieser Gemeinde oder woanders. Das können wir tun und das ist mein Wunsch. Ich spreche jetzt generell über diese Dinge nicht, weil wir jetzt Kirchenvorsteher trauen, sondern einfach mal, es liegt uns schon länger ein bisschen auf dem Herzen, einfach das zu sagen, Leute, wir wissen, Bettina und Martin sind nach Uganda, oder? Uganda gegangen, weil sie mit Gott das ausgemacht haben. Selbst wird es dir vielleicht erstmal schwindlig, um das zu tun. Da muss Gott dabei sein. Und dann trägt er durch. Also das möchte ich mitgeben. Ich möchte jetzt keinen, bitte ja nicht falsch verstehen, keinen Druck oder sonst irgendwas, sondern einfach sagen, schaut mal auf Gott hin. Wir machen das alle mehr oder weniger, kämpfen jeden Tag neu mit dem auf Gott Vertrauen, geht mir genauso. Aber da passieren wunderbare Dinge. Ich habe so viele gute Dinge auch erlebt, trotz der nicht einfachen Zeit. Und das wünsche ich uns allen, dass wir als Glaubensgemeinschaft zusammenwachsen und miteinander Glauben leben, sodass es Kreise zieht zu dem Nächsten. Danke für eure Zeit.
Ja, Andi, was du gesagt hast, das ist wirklich wahr. Ich glaube, dass wir als Gemeinde gefordert sind, in die Stille zu gehen, wirklich in die Stille zu gehen und mal zu sagen, Herr, was willst du? Wo sind denn die Menschen, die du schon vorbereitet hast? Manchmal ist es so, ich rede von mir, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich gehe im Wald spazieren und sehe die Bäume gar nicht, die da sind. Und so ist es oft auch in der Gemeinde. Wir meinen immer, wir müssen alles machen. Mein Mann hat es heute früh zu mir gesagt, du musst nichts machen, du darfst sein. Und das weckt mich dann immer wieder auf, ich darf sein in der Gemeinde. Ich muss nicht vollkommen Leistung bringen. Und wie eben auch gesagt, wir müssen aufhören mit dem negativen Geschwätz. Das macht alles kaputt. Wir müssen einfach das Gute sehen, den anderen so sehen, wie er ist. Und wenn ich meine, dass der andere das anders machen müsste, dann muss ich erst einmal bei mir anfangen und fragen, könnte ich besser? Und wenn ich meine, ich kann es besser, dann muss ich es besser machen. Aber den anderen nicht runter machen, sondern hochheben. Und ich habe es neulich zu unseren Jugendlichen gesagt, ich muss mich auf die Ebene stellen, wo ich den anderen Menschen erreichen kann. Ich muss mich dahin stellen, wo ich mit ihm oder wo er mit mir zusammen hochgehoben werden kann. Und wir können uns nicht selber hochheben, wir brauchen dazu den Heiligen Geist. Beten wir, dass Gottes Geist von seiner Fülle etwas ausgießen möchte auf unsere Gemeinde und darüber hinaus. Dass wir wirklich jubeln können, rufen können, Halleluja, Jesus lebt und er starrt durch seinen guten Geist. Der Herr segne unsere Gemeinde und alle Glieder nach dem Reichtum seiner Gnade. Nun gehen wir in die Fürbitte.
Ich möchte noch mal kurz was sagen zur Gemeindeversammlung. Das ist nicht das, was der Kirchenvorstand geschafft hat, sondern das ist das, was mit der Gemeinde unter Gottes Gnade einfach sich bewegen durfte. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Ich hätte mal mehr Fragen, falls du das so ausgedrückt hast.
Ich habe es nicht besser gewusst.
Schön, dass ich auch ab und zu das Mikro kriege. Also, jetzt habt ihr ganz viele Predigten gehört, viele Impulse aufgenommen. Ich möchte trotzdem noch einmal in die Predigt hineinschauen. Den Autofokus ausblenden, Andi. Wir haben Probleme, okay. Riesen. Die Gegenwart Gottes wahrnehmen und sich trauen, aufs Unsichtbare sich zu verlassen. Den Schatz im Acker finden dürfen und dann loslegen. Sehr spannend. Und solches wollen wir jetzt tun im Gebet. Ich bitte euch aufzustehen. Jesus Christus, wir danken dir für diesen klaren Morgen, für den Moment deiner Ewigkeit, der jetzt hier wirksam ist, mitten unter uns, dein Reich ganz nah. Wir danken dir, dass du uns aufrichtest, uns Glauben schenkst, Hoffnung schenkst, Gemeinschaft gibst und diese wunderbare Kirche schenkst, dass wir uns treffen können. So sind wir auf irdische Weise schon ganz reich beschenkt. Aber jetzt strecken wir uns aus nach dir, richten unseren Blick auf Jesus Christus, der uns lockt. Strecken uns auch aus für die Menschen um uns herum, dass sein Reich komme. Dass die Menschen erleben können, dass das Reich Gottes ein Reich ohne Waffen ist, ohne Hass. Ein Reich, wo sich Wut in Liebe verwandelt. Ein Reich, wo die Kranken nicht siechen, sondern aufstehen und gesund werden. Ein Reich, wo geschlagene Wunden heilen dürfen in ihrer Zeit. Ein Reich, in dem Menschen füreinander viel Zeit haben. Ein Reich, eine Wirklichkeit, wo Einsame nicht mehr einsam sind, weil sie besucht werden, wo die Traurigen getröstet werden und wo unsere Kinder wissen, dass eine Zukunft kommt. So beten wir, Jesus Christus, für die Menschen, dass sie erleben, dass der Hass zu Ende geht. Wir denken an unsere Kranken. Wir denken an diejenigen, die an inneren Wunden leiden. Wir bringen dir die Einsamen und die Traurigen und bitten für sie alle, dein Reich komme. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
Schauen wir auf das Unsichtbare, strecken uns aus nach dem Segen Gottes. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen. Amen. Dreihundertfünfundneunzig. Vertraut den neuen Weg.
Liebe meist in Frieden.
ist hell und weit draußen. Auch das Glaubensland ist hell und weit für euch. Wagt euch da hinein. Noch ganz praktisch hier. Die Bänke sind noch nicht fixiert. Jetzt müsst ihr uns auch sagen, stimmen die Abstände für euch gut? Weil noch können wir sie hin und her schieben. Ist das so in Ordnung? Also ihr könnt uns immer ansprechen hier. Da ist noch was, da hätte ich noch eine Sorge. Sagt es uns einfach. Danke.